lassen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahostkorrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Laut israelischen Angaben wurden mehrere Menschen verletzt. Eine Person erlag ihren Verletzungen. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es in der Nacht aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
In der EU wird besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff zeigte der Chef der EVP-Fraktion Weber. Er sagte der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte, der Angriff Israels bedeute letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem saudischen Kollegen Bin Farhan geplant. Aus Riad Christina Nagel.
Dabei wird es nicht nur um die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen und die Gegenschläge gehen. Thema dürfte auch die katastrophale humanitäre Situation in Gaza und die Zukunft des Küstenstreifens sein. Gaza, hatte Wadephul zu Beginn seiner Reise erklärt, sei eine offene Wunde. Zur Ruhe werde der Nahe Osten erst kommen, wenn es auch Perspektiven für die Palästinenserinnen und Palästinenser gäbe und eine Zwei-Staaten-Lösung.
In den USA sind für das Wochenende zahlreiche Demonstrationen gegen Präsident Trump angekündigt. Die Proteste sollen in nahezu allen Bundesstaaten stattfinden, auch in der Hauptstadt Washington. Dort ist heute parallel eine große Militärparade zum 250. Gründungstag der US-Armee geplant. In Los Angeles und vielen anderen Städten demonstrieren schon seit Tagen Menschen gegen Trumps harten Migrationskurs. In Berlin haben landeseigene Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als 2023. Das steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Demnach wurden 2024 nur rund 3.500 Wohnungen fertiggestellt, 20% weniger als im Jahr davor. Damit wurde die Zielmarke von 6.500 Wohnungen pro Jahr erneut verfehlt. Soweit die Nachrichten. Das Wetter heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 15 und in Küritz 14 Grad. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf mehr Wolken und kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 7.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius einen schönen guten Morgen. Der Krieg zwischen den Erzfeinden Israel und Iran eskaliert. Gesicherte Informationen aus dem angegriffenen, unfreien Iran zu bekommen, ist schwieriger als aus Israel. Iran-Korrespondentin Pia Mazurchak sammelt Informationen im ARD-Studio Istanbul. Schönen guten Morgen, Frau Mazurchak.
Guten Morgen.
Welche Zerstörungen sollen in der Nacht dazugekommen sein?
Ja, es gab neue Wellen israelischer Angriffe seit dem Abend. Laut israelischen Angaben wurde dabei eine Atomanlage in Isfahan, das ist eine Forschungs- und eine Vorstufe zur Anreicherungsanlage, zerstört. Iranische Angaben dazu gibt's nichts. Außerdem wurde die Atomanlage in Fordow angegriffen. Das ist eine der besonders stark geschützten im Iran. Das wissen wir zumindest auch aus iranischen Medien. Dazu kommen Berichte über Schläge auf den Flughafen in Mehrabad in Teheran. Da gibt es einen Luftwaffenstützpunkt. Eigentlich ist das ein ziviler Flughafen. Das ist in der Nacht passiert. Es gibt aber keine Angaben über Angriffe auf Ölinfrastruktur. Das war ja aus Israel zu hören, dass man möglicherweise jetzt auch die Ölinfrastruktur angreift. Dazu hören wir noch nichts.
Was lässt sich aus den Zielen, die angegriffen wurden, schließen?
Also es richtet sich aller Wahrscheinlichkeit nach gegen das Atomwaffenprogramm. Das hat ja auch die israelische Regierung deutlich so gesagt. Es sind Forschungsanlagen, die zerstört wurden. Es sind die Anreicherungsanlage in Natanz, die beschädigt wurde. Wie schwer ist schwer abzuschätzen von außen, weil sich da auch die Angaben, die israelischen und die iranischen, sehr unterscheiden. Eben der erwähnte Forschungseinrichtung in Isfahan und in Fordow. Dazu kommen ja die Angriffe auf das Personal hinter diesem Atomprogramm, also auf führende Wissenschaftler beispielsweise, aber auch auf die Revolutionsgarde und Chefs der Armee, die natürlich für den Schutz dieser Anlagen zuständig sind. Und militärische Infrastruktur wurde zerstört. Das ist vermutlich eher, damit man diese Angriffe auf die Atomanlagen besser durchführen kann. Also es richtet sich alles gegen dieses Atomprogramm.
Anschläge oder Schläge, Raketenschläge gegen Personal, lässt das auch die Erklärung zu, dass Wohngebäude offenbar getroffen werden, in Teheran beispielsweise?
Ja, das ist eine mögliche Erklärung dafür. Wir wissen das nicht genau. Wir wissen nicht, wo beispielsweise der Chef der Revolutionsgarde getötet wurde oder der Generalstabschef der Armee oder die Wissenschaftler, die jetzt getötet wurden. Es gibt allerdings in Teheran vor allen Dingen durchaus schwere Zerstörungen, auch an Wohngebäuden. Es ist schwer, die jetzt mit konkreten Personen übereinander zu bringen, gewissermaßen. Es gibt Meldungen über mehr als 80 Tote und hunderte Verletzte. Also die Auswirkungen sind deutlich größer als nur in Anführungszeichen auf das Personal hinter dem Atomprogramm.
Jetzt hat der Iran offenbar schon hunderte Raketen auf Israel abgefeuert. Lässt sich abschätzen, wie viele Raketen Iran überhaupt zur Verfügung hat, wie lange das weitergehen könnte?
Ja, die Rede ist immer mal wieder gewesen von etwa 2000 ballistischen Raketen. Der Iran produziert ja quasi alles selber. Er ist mit Sanktionen belegt, kann nichts oder sehr wenig nur importieren. Auch die Drohnen sind in der Regel iranische Eigenproduktionen. Insofern hat man die Produktionskapazitäten, wie schnell die jetzt nachliefern können, das ist schwer zu sagen. Das Arsenal ist allerdings endlich, würde ich sagen. Also wahnsinnig lange kann man diese sehr intensiven Schläge auf Israel vermutlich nicht aufrechterhalten.
Also wenn Israel die Militärkraft Irans schwächen will, dann ist das durchaus möglich.
Das ist möglich. Der Iran hat eine sehr starke konventionelle Armee mit sehr vielen Armeeangehörigen, mit sehr vielen Soldaten. Er hat die Revolutionsgarde, das ist ja quasi ein separater Zweig, ein militarisierter separater Zweig, eine Art Miliz. Die Personalstärke ist da unheimlich groß. Es gibt auch sehr viel schweres Gerät, aber es kommt ja in diesem Krieg zwischen Iran und Israel primär auf die Lufthoheit bzw. auf die Luftwaffe und die Raketen, das Raketenpotenzial an. Und da ist Israel zumindest mittel- und langfristig deutlich überlegen, würde ich sagen.
Kommen wir zu der Zivilbevölkerung. Wie betroffen die ist? Wir sehen ja aus Israel immer, dass die Menschen in Schutzräume gehen, wenn Angriffe kommen. Gibt es das auch in iranischen Städten wie Teheran, Isfahan, Shiraz, dass die Menschen Schutzräume zur Verfügung haben?
Längst nicht in diesem Ausmaß. Also ganz wenige Personen haben private Schutzräume gewissermaßen im Wohnhaus, zu Hause oder im Mietshaus. Das gibt es so im Iran nicht. Die Menschen verstecken sich natürlich dann trotzdem in Kellern, bringen sich dort in Sicherheit. Einige haben jetzt, das wissen wir aus von den Mitarbeitern des ARD-Studios in Teheran, auch die Stadt schon verlassen. Es gab gestern lange Schlangen vor den Tankstellen, auch bei Lebensmittelhändlern. Also die Menschen stellen sich gewissermaßen darauf ein, dass das jetzt noch eine Weile so weitergehen könnte. Und was wir nicht vergessen dürfen, der Iran steckt seit Jahren in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Bevölkerung ist zu großen Teilen wirklich verarmt. Also insbesondere die Mittelschicht hat in den letzten Jahren quasi einen guten Teil ihres Wohlstands verloren. Die Preise sind wahnsinnig hoch und die dürften jetzt auch noch weiter steigen, natürlich unter diesen Bedingungen.
Und wir haben immer wieder auch Proteste gesehen im Iran in den letzten Monaten und Jahren. Jetzt gestern wohl, soweit wir wissen, nicht. Da gab es immer im Fernsehen nur die 100-prozentigen zu sehen, die hinter dem Regime stehen. Ja. Was schätzen Sie, wie stark ist tatsächlich die Unterstützung der Mullahs im Volk?
Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Es gibt natürlich, wie Sie gerade gesagt haben, die 100-prozentigen, die Regime treuen. Die machen Schätzungen zufolge und die gehen natürlich ein bisschen auseinander, einen eher kleinen Teil in der Bevölkerung aus. Das liegt unter anderem darum, dass es natürlich eine starke politische Opposition zu diesem Regime gibt. Das haben wir bei den Protesten 2022 und Anfang 2023 gesehen, nach dem Tod von Jina Mahsa Amini. Es gibt aber schlicht auch sehr viele Menschen, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage so verzweifelt sind, so sehr kämpfen müssen, dass sie dem Regime letztlich nicht mehr zutrauen, da irgendwie eine Verbesserung herbeizuführen. Es war interessant, gestern den Präsidenten Pezeshkian zu hören, der neben allen Drohgebärden auch gesagt hat, Die Bevölkerung möge doch bitte der Führung vertrauen. Das waren Töne, die habe ich so vorher noch nicht gehört.
Also wenn Israel tatsächlich neben dem Atomprogramm auch das Regime beseitigen will, ist auch das durchaus im Bereich der Möglichkeit.
Da geraten wir jetzt in den Bereich des Spekulativen, das kann ich nicht sagen. Aber Benjamin Netanyahu hat das ja so formuliert, hat die Bevölkerung im Iran zum Aufstand aufgerufen. Das zumindest ist ein Teil des Kalküls auf israelischer Seite, würde ich sagen.
Schönen Dank für die Informationen heute früh. Iran-Korrespondentin Pia Mazurchak aus Istanbul zugeschaltet. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Die internationale Staatengemeinschaft versucht zu verhindern, dass der Krieg zwischen Israel und dem Iran eskaliert. Der deutsche Außenminister Wadephul will mit anderen europäischen Staaten auf eine Verhandlungslösung drängen. Am späten Abend hat zudem in New York der UN-Sicherheitsrat beraten. Korrespondentin Nina Barth aus den USA.
In einer Dringlichkeitssitzung hat sich der UN-Sicherheitsrat in New York mit der Eskalation zwischen Israel und dem Iran befasst.
We must at all costs avoid a growing conflagration that would have enormous global consequences.
Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass es zu einem Flächenbrand kommt, der enorme globale Folgen haben würde, sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten Rosemary DiCarlo zu Beginn der Dringlichkeitssitzung. Sie wiederholte den Appell von UN-Generalsekretär Antonio Guterres an beide Seiten, in diesem kritischen Moment größtmögliche Zurückhaltung zu üben.
I reiterate the call by the Secretary General to both sides to show maximum restraint at this critical moment.
Der Appell bleibt bisher ungehört. US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des Weißen Hauses mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu nach dem Angriff auf den Iran telefoniert, aber Details dazu wurden nicht bekannt. Was inzwischen bekannt ist, ist, dass die USA Israel bei der Verteidigung unterstützen. Die Sorge im Land ist bei vielen groß, dass die USA direkt in den Konflikt hineingezogen werden könnten. Der demokratische Abgeordnete Adam Smith erklärte auf CNN, der Fokus aus US-Sicht müsse darauf liegen, dass das nicht passiere.
We don't want to be dragged into this war directly. I mean, that's the biggest focus.
Der republikanische Senator Tom Cotton schlug härtere Töne in Richtung Iran an. Er hoffe, die Ayatollahs im Iran hätten verstanden, dass es Israel und die USA ernst meinten, sagte er auf Fox News.
I hope tonight in Tehran the Ayatollahs understand that Israel and America mean business.
Kurz nach dem Angriff Israels hatte US-Außenminister Marco Rubio per Mitteilung erklärt, die USA seien nicht an dem Angriff beteiligt gewesen. Unklar ist weiterhin, ob die USA grünes Licht dafür gegeben haben. Adam Smith, der führende Demokrat im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses, erklärte, er gehe davon aus, dass Israel die USA nicht zu den Einzelheiten des Angriffs oder dem Zeitpunkt zu Rate gezogen, sondern auf eigene Faust gehandelt habe.
I genuinely believe that Israel did not consult us on the specifics of the strike or the timing. They acted on their own.
US-Präsident Donald Trump versucht, den Angriff Israels offenbar als Druckmittel zu nutzen, um endlich einen Atomdeal mit dem Iran abschließen zu können. Oder er versucht zumindest, Druck aufzubauen. Es ist noch Zeit, dieses Massaker zu beenden, und die nächsten bereits geplanten, noch brutaleren Angriffe werden noch schlimmer sein, postete Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran müsse einen Deal machen, bevor nichts mehr übrig sei. Morgen war im Oman die 6. Runde von Gesprächen zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene iranische Atomprogramm geplant gewesen. Angeblich will Trumps Nahostbeauftragter Steve Witkoff weiterhin in den Oman reisen. Aber es ist kaum vorstellbar, dass sich der Iran in dieser Situation zu Verhandlungen an einen Tisch setzt. Iranische Staatsmedien berichten, dass die Gespräche auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden sind.
Aus Washington berichtete Korrespondentin Nina Barth.
RBB 24 Inforadio Sport.
Vor einer Woche sind die Füchse Berlin erstmals deutsche Handballmeister geworden. Und jetzt steht schon das nächste Highlight an, das Finalturnier der Champions League nämlich. In Köln treffen die Berliner am Nachmittag im Halbfinale auf den französischen Vizemeister Nantes. RBB 24 Sportreporter Jens-Christian Gussmann über eine Mannschaft, für die es von der Meisterfeier direkt in die Trainingshalle ging.
Jetzt feiern wir mal.
Von wegen Party und erst nach links sowie dann gleich nach rechts. Seit Mittwoch ist der Ernst seines Handballerlebens bei den Füchsen zurück. Trainer Jaron Sievert.
Das wird natürlich jetzt eine Herausforderung, aber die Jungs sind, glaube ich, Profi genug. Und da weiß auch jeder, dass man nicht mit 5 Tagen Party nach Köln und dann um den Titel spielen kann.
Diesen Titel hatte Manager Bob Hanning bereits Mitte April angekündigt.
Ich sage heute, wir gewinnen die Champions League.
Allerdings war das damals auch ein bisschen Ablenkungsmanöver. Das schwere Bundesliga-Auswärtsspiel in Kiel stand an. Und um sich nicht mit Fragen des möglichen Scheiterns in Kiel beschäftigen zu müssen, blickte er einfach mal weit in die Zukunft. Die ist mittlerweile Gegenwart und Sportvorstand Stefan Kretschmer hält zwar alles für möglich, aber man hört auch schon den Respekt vor den anderen Mannschaften.
Ich glaube, diese Mannschaft Füchse Berlin hat sich ein Selbstverständnis erspielt in den letzten Monaten, wo sie ganz stark aufgetreten ist. Wir haben ein hohes Selbstbewusstsein, wir wissen, dass wir gerade auch einen sehr guten Handball spielen. Und das wollen wir auch am Wochenende.
Und selbst der extrem ehrgeizige Welthandballer Matthias Gitzel sagte zwar Sätze wie diesen zu seinen Kameraden.
Hey Jungs, wir sind die beste Mannschaft in der Welt. Lass uns das zeigen. Das ist nur Handball.
Aber wenn er ehrlich ist, muss er auch zugeben, er musste seinen Urlaub umbuchen. Gitzel hatte nicht wirklich mit der Qualifikation für Köln gerechnet und glaubte nach dem Bundesliga-Finale am vergangenen Wochenende schon frei machen zu können. Auch für Spielmacher Nils Lichtlein kommen die Erfolge der letzten Wochen ein bisschen wie aus dem Nichts. Einmal kneifen wäre nicht schlecht.
Das ist mal so, mal so. Irgendwann ist es dann so gewesen, dass ich mir so dachte, Alter, krass, wir sind einfach deutscher Meister. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo man das noch gar nicht so realisiert.
Die Füchse haben sich nach der WM-Pause nochmal gesteigert. Vorher war ihre Saison okay. Danach haben sie nochmal einen riesigen Schritt vorwärts gemacht. Die letzte Niederlage kassierten sie Mitte Februar. Im Anschluss folgten 19 Siege, 2 Remis. Nochmal der Trainer, Jaron Sievert.
Wir spielen mit viel Tempo, wir spielen mit viel Energie, wir rennen die Gegner meistens kaputt und spielen auch einen sehr, sehr attraktiven Handball. Und wenn wir das schaffen am Wochenende, zweimal diese 100% abzurufen, das sind die Zutaten am Finalwochenende bei so einem Final Four, um einen Sieg zu spielen.
Der Champions-League-Sieg, er ist möglich, aber keine Pflicht. Der Druck ist nach der Meisterschaft nämlich weg. Das Schöne ist, wenn sie siegen, dann wissen sie, wie sie feiern müssen.
Jens-Christian Gussmann, der gerne nochmal eine Party feiern würde mit den Füchsen. Ob das klappt, das zeigt sich an diesem Wochenende. Die Füchse treffen heute um 15 Uhr im Halbfinale der Handball Champions League auf Nantes. Inforadio überträgt diese Partie komplett live.
Werbung.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
Wo ist Karle? Was Dingel bedeutet?
Dingel?
Dingel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Seit mehr als 3 Jahrzehnten rücken Bundeswehrsoldaten zu Auslandseinsätzen aus. Anstöße für einen Veteranentag für sie gab es seit 2012, doch erst morgen wird erstmals der Nationale Veteranentag begangen. An vielen Orten, auch in Berlin, auch in Brandenburg. Warum die Zeit erst jetzt reif ist für solch einen Gedenktag, dazu Kapitän zur See Stefan Küttler. Er ist im Verteidigungsministerium für die Koordinierung des Veteranentags zuständig.
Ich glaube, dass man jetzt sehr deutlich sieht, dass die sicherheitspolitische Lage in der Welt, in Europa, eine Situation herbeigeführt hat. Stichworte sind Zeitenwende, Stichworte sind Begrifflichkeiten wie Kriegstüchtigkeit. Das sind Begriffe, mit denen hat man sich zu der Zeit nicht befasst, in der Form und so beschäftigt. Es war alles sehr weit weg und jetzt ist es doch sehr dicht dran. Die Politik übernimmt hier eine ganz klare Verantwortung, auch durch die Konnotation ihrer Wortwahl. Und ich glaube, dass das natürlich etwas verändert hat. Und deshalb ist jetzt der Moment, der zu diesem Bundestagsbeschluss im letzten Jahr geführt hat.
Der Kapitän zur See, Stefan Küttler, über den Nationalen Veteranentag, der morgen zum ersten Mal begangen wird. Ein ausführliches Gespräch mit Stefan Küttler hören Sie hier im RBB 24 Inforadio um 1:30 heute Mittag, 12:33 Uhr genau.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Vorsicht bitte auf der A9. Leipzig Richtung Berlin zwischen Kleinmarzehns und Niemegg liegen Gegenstände. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils einige Minuten mehr einplanen. In Wittenau wird die Straße Alt-Wittenau von 10 bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichborndamm voll gesperrt, wegen eines Straßenfests. Gropiusstadt, die Lipschitzallee ist zwischen Fritz-Erler-Allee und Rudower Straße in beiden Richtungen wegen einer Sportveranstaltung bis zum Nachmittag gesperrt. Und Neukölln, die Karl-Marx-Straße ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis zum Mittag in Richtung Britz gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.20 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Israel und der Iran haben sich in der Nacht weiter gegenseitig mit Raketen beschossen. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurden erneut Explosionen gemeldet. Auch in Jerusalem und Tel Aviv heulten Sirenen. Am späten Abend hatte der Iran einen ersten Gegenangriff mit Raketen auf Israel ausgeführt. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Zuvor hatte Israel im Iran nach eigenen Angaben eine weitere Atomanlage zerstört, diesmal in Isfahan. Die EU hat besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte von beiden Seiten Zurückhaltung. Markus Wolf.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte der Augsburger Allgemeinen, es gelte nun eine weitere Eskalation zu verhindern. Verständnis für den israelischen Angriff kommt hingegen vom Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament Weber. Er betonte in der Welt am Sonntag, Israel führe derzeit einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Noch weiter ging die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann. Die FDP-Politikerin erklärte, der Angriff Israels auf den Iran bedeute letztendlich auch mehr Sicherheit für Europa.
Mehrere Unionspolitiker drängen auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn sagte der Rheinischen Post, in der Bundeswehr müsse schnell die Struktur dafür geschaffen werden. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt in der Welt am Sonntag vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Die ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer regt in der Berliner Zeitung an, die Wehrpflicht auf Frauen auszuweiten. In Berlin haben die landeseigenen Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als 2023. Das steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Thorsten Gabriel, RBB 24 Landespolitik.
Rund 3.500 Wohnungen stellten die landeseigenen Unternehmen im vergangenen Jahr fertig. Das waren nicht nur 20% weniger als im Vorjahr, sondern auch ein Wert deutlich unter der mit dem Land angepeilten Zielmarke von 6.500 neuen Wohnungen pro Jahr. Von den neu gebauten Wohnungen wiederum waren nur ein Bruchteil Sozialwohnungen, obwohl auch hier gegenüber dem Land eigentlich ein Anteil von 50% zugesagt war.
In Luxemburg wird heute an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. An dem Festakt nimmt unter anderem die saarländische Ministerpräsidentin Redinger teil. Mit dem Schengener Abkommen hatten Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten den schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen beschlossen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 15 und in Küritz 14 Grad. Morgen am Sonntag zunächst sonnig, im Verlauf mehr Wolken und kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 7.23 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius einen schönen guten Morgen. Schutzraum, Luftalarm, banges Ausharren, so haben viele Israelis die Nacht verbracht. Einige hörten und spürten Explosionen und Einschläge. Der Iran hat mit Raketen auf den israelischen Angriff reagiert, nicht mehr nur mit Drohnen wie tagsüber. Die waren größtenteils abgefangen worden. Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat diese Nacht in Tel Aviv durchlebt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Welche Schäden sind nach Tagesanbruch zu sehen?
Es gab schon ein paar Einschläge, das waren viele Raketen, die abgefeuert wurden, auch ein paar Drohnenangriffe gab es. Hier in Tel Aviv wurden Gebäude getroffen, da war die Rede von 7 Treffern, auch in anderen Teilen des Landes sind Geschosse oder Teile von Geschossen runtergegangen. Es gibt 2 Tote, die zu beklagen sind und Dutzende Verletzte. Also das ist schon ein heftiger Angriff gewesen, der auch in mehreren Wellen kam. Und das Problem ist, dass das, was viele Menschen hier beunruhigt, dass das Ganze wahrscheinlich noch nicht vorbei ist. Tatsächlich gab es heute Morgen auch schon wieder Drohnenalarm im Süden des Landes. Und dadurch, dass Israel die Angriffe auf Ziele im Iran weiter fortsetzt, ist auch mit weiteren Gegenreaktionen zu rechnen.
Dass da Gebäude in der Stadt getroffen werden, wird das eher als Fehlschüsse eingeschätzt oder gezielter Raketenbeschuss Iran? Nicht nur eben auf militärische Einrichtungen.
Also klar ist, dass das Zentrum von Israel, aber auch das Zentrum von Tel Aviv getroffen werden sollte. Mitten in der Stadt ist das Verteidigungsministerium. Das ist ein militärisches Ziel und es gab Einschläge da auch ganz in der Nähe. Ob die nun immer da gezielt hingehen sollten, das ist nicht richtig klar. Aber natürlich wollte der Iran auch tatsächlich viele Menschen treffen mit diesen Angriffen. Und das ist eindeutig so gewesen. Das sind halt heftige Angriffe gewesen. Auch viele Raketen, die abgefeuert wurden mit großen Sprengladungen, die haben schon heftigen Schaden verursacht. Man sieht Bilder tatsächlich von Gebäuden, die komplett zerstört sind.
Heißt das, dass der berühmte Iron Dome, also das Schutzschild, Abwehrschutzschild der Luftwaffe, überfordert ist, wenn so eine Welle an Raketen ankommt?
Ja, das ist so. Wenn tatsächlich genug Raketen abgefeuert werden, in Anführungsstrichen, dann wird dieses System, das eins der besten der Welt ist, an seine Grenzen gebracht. Es waren in der Nacht nicht nur eben die Abfanggeschosse zu hören, es sind auch immer wieder Düsen, also Kampfjets hier unterwegs gewesen. Auch mit denen wird versucht, die Geschosse abzufangen. Aber das hat eben nicht gereicht, weil es so viele Angriffe waren. Man sieht Bilder vom Himmel über Tel Aviv, wo tatsächlich sehr, sehr viele Geschosse zu sehen sind. Und wir haben heftigen Donner gehört. Das sind die Abfanggeschosse, aber eben auch Einschläge und immer wieder auch Kampfjets, mit denen versucht wurde, das Ganze abzufangen. Aber das reicht eben nicht, wenn nur ausreichend Geschosse abgefeuert werden. Dann kommt eben einiges durch und so war es heute Nacht.
Auch Sie haben das im Schutzraum erlebt. Gibt es überhaupt genug Schutzräume für alle 10 Millionen Menschen in Israel?
Also im Unterschied zu Staaten in der restlichen, in der arabischen Welt oder auch im Iran, da ist es so, dass Israel mit sehr vielen Schutzräumen ausgestattet ist. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo man ist. Auf dem Land ist das weniger. Aber hier in Tel Aviv gibt es in sanierten Wohnungen oder in größeren Wohnungen eigene Schutzräume. Es gibt aber auch öffentliche Schutzräume, die zu erreichen sind. Die Menschen wissen hier, wo die sind. Die wurden auch aufgesperrt. Es gab Warnungen. Es gab die Empfehlung, die Leute sollen sich in der Nähe von diesen Schutzräumen aufhalten. Und tatsächlich waren in der Nacht auch Menschen unterwegs, die keinen eigenen Schutzraum hatten, die dann halt versucht haben, dort Schutz zu suchen. Und darauf sind die Leute jetzt auch für die nächsten Tage eingestellt. Ich habe gestern Leute getroffen, die unterwegs waren, um Vorräte zu kaufen und sich einzudecken auf das, was in den nächsten Tagen oder für das, was in den nächsten Tagen kommt. Man rechnet schon damit, dass da noch mehr kommt und die Menschen wissen, wo die Schutzräume sind. Sie gehen da rein, sie sind entsprechend ausgestattet. Viele, die es können, haben auch versucht, die Stadt zu verlassen, weil die Gefahr hier natürlich größer ist als in unbesiedelten oder wenig besiedelten Gegenden auf dem Land.
Also auch den heutigen Sabbat wird Israel nicht in Ruhe verbringen können, wie normalerweise.
So sieht es aus, aber Israel kämpft ja auch weiter, führt die Angriffe im Iran auch weiter. Auch dort gibt es weitere Angriffswellen auf militärische Ziele. Da geht es um die Zerstörung des Atomprogramms des Iran. Es gibt aber auch Tötungen von ranghohen Vertretern des Regimes. Es gibt auch Angriffe auf die Luftabwehr im Iran, damit man da eben Lufthoheit hat, um dann eben weitere Angriffe durchführen zu können. Also Israel macht dort auch weiter und das deutet eben auch nicht auf eine Deeskalation hin. Deswegen rechnen hier viele auch mit weiteren Bedrohungen aus dem Iran.
Es gibt Spekulationen, Israel könnte auch Ölanlagen des Iran angreifen. Gibt es da konkrete Hinweise drauf?
Nein, noch nicht. Es gibt nur bisher martialische Töne. Da wird halt gesagt, naja, mit diesen Angriffen hier hat Iran eine Grenze überschritten, eine rote Linie überschritten und darauf werde man reagieren. Und dann ist eben die Frage, was kann man da machen? Es gibt jetzt heftige Angriffe. Das Wichtigste aus israelischer Sicht ist erstmal, dass die Atomanlagen, dieses Atomprogramm getroffen werden. Denn das ist aus israelischer Sicht eine konkrete Bedrohung. Deswegen spricht Israel ja von einem Präventivschlag, weil man verhindern will, dass der Iran, dieses Regime, in die Hand von Atomwaffen kommt. Das andere wäre natürlich ein großer Schlag, der den Iran auch treffen würde, die Förderanlagen für Öl und Gas. Das ist eine wichtige Einnahmequelle. Damit könnte man das Regime tatsächlich richtig stürzen oder in große Schwierigkeiten bringen zumindest. Aber das hätte dann natürlich auch weltwirtschaftliche Folgen. Und da ist die Frage, ob die USA das dann mitmachen würden. Das ist ein Szenario, was im Raum steht, über das auch vorher schon gesprochen wurde, weil das eben das Regime in Teheran heftig treffen würde. Aber ich glaube, die erste Priorität sind erstmal die Atomanlagen.
Zumindest Ministerpräsident Netanyahu hat sich schon ans Iran afghanische Volk gewandt mit dem Satz, dies ist eure Gelegenheit, aufzustehen. Schönen Dank. Das waren Informationen live aus Tel Aviv vom Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Schönen Dank. 7:29 gleich ist es 30, gleich ist es 7:30. Es war ein Meilenstein für Europa. Am 14. Juni 1985 unterzeichneten Deutschland, Frankreich und die Benelux-Länder das Schengener Abkommen. Damit wurden nach und nach die Kontrollen an den Binnengrenzen abgeschafft. Jetzt, 40 Jahre später, haben verschiedene EU-Staaten, darunter Deutschland, wieder verstärkt Kontrollen an ihren Grenzen eingeführt. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt geht der Frage nach, ob das Schengen-Abkommen damit in Gefahr ist.
Die Ausgangslage ist schlecht wie selten, aber das sollte die Stimmung nicht drücken bei der festlichen Bootstour der europäischen Innenministerinnen und Minister. 12 Kilometer auf der Mosel bis zum Anleger im luxemburgischen Örtchen Schengen. Ein Reinschippern sozusagen in die Jubiläumsfeierlichkeiten für ein damals, vor 40 Jahren, revolutionäres Projekt. Bewegungs- und Reisefreiheit über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg auf einem Jahrzehnte von Krieg und Feindschaft geprägten Kontinent.
Schengen ist eine der größten Errungenschaften unseres europäischen Systems mit so vielen Vorteilen. Der Schengen-Raum ist das attraktivste Touristenziel der Welt und zieht 40% aller Touristen an. Deshalb müssen wir auch den Schengen-Geist stärken, der für Offenheit, Freiheit und Sicherheit steht.
Which is about freedom and which is about security.
So EU-Innenkommissar Magnus Brunner. In Sachen Spirit haben wir aber ein Riesenproblem, sagt der Gastgeber, Luxemburgs Innenminister Leon Gloden. Vor allem wegen der deutschen Grenzkontrollen.
Die Kontrollen sind gegen den Spirit von Schengen und man spürt auch schon, dass einige Pendler nicht mehr hier in luxemburgischen Betrieben leider arbeiten, weil sie jetzt 3-4 Stunden im Stau stehen. Aber auch, und ich hatte vor kurzem noch Kontakt mit dem Oberbürgermeister von Trier, der hat mir bestätigt, dass auch weniger Luxemburger zum Beispiel nach Trier einkaufen kommen. Also es ist eine Lose-Lose-Situation für beide.
Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so Gloden, ein Gutachten dazu im Oktober. Insgesamt 11 von 29 Staaten des Schengen-Raums kontrollieren derzeit die eigenen Grenzen. Einige, so wie Deutschland, auch mit dem Ziel, Asylsuchende an den Grenzen abzuweisen. Insgesamt darf das aber natürlich kein Dauerzustand werden, so EU-Innenkommissar Brunner.
Das muss aufhören, selbstverständlich. Und wir müssen unseren Job machen als Kommission. Wir müssen das Europäische Haus in Ordnung bringen. Das tun wir, indem wir den Asyl- und Migrationspakt, GEAS, umsetzen wollen, so schnell wie möglich. Das ist wichtig. Da fordern wir natürlich auch die Mitgliedstaaten dazu auf, das schneller zu machen, vielleicht gewisse Dinge auch vorzuziehen.
Darauf setzen offenbar viele in Brüssel. Schengen könnte gerettet sein, wenn das neue Asyl- und Migrationspaket ab Sommer 2026 vollständig greift. Zum Beispiel also mit einem besseren Schutz der europäischen Außengrenzen, schnelleren Asylverfahren sowie mehr und schnelleren Abschiebungen.
Aus Brüssel Korrespondentin Katrin Schmidt. Und in gut 10 Minuten bin ich mit dem Bürgermeister des belgischen Ortes Schengen zum Gespräch verabredet. Also in dem kleinen Ort lebt er mit großer Symbolkraft. Nach Berlin. Auch hier gibt es viele Wohnungen, die als Ferienunterkunft vermietet werden, zum Teil seit Jahren schon. Jetzt zeigt eine Anfrage im Abgeordnetenhaus, viele dieser Ferienwohnungen könnten bald wieder zu normalen Mietwohnungen werden. RBB24-Reporter Felix Leitmeier.
Urlaub in Berlin, so richtig mittendrin im Kiez. Viele Touristen übernachten lieber in Ferienwohnungen als in Hotels. Für Vermieter ist das lukrativ. In der Mieterstadt Berlin aber ein Problem, findet der linken Abgeordnete Niklas Schenker.
Also wir erleben in Berlin, dass einfach sehr, sehr viele Wohnungen dem Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung stehen, weil die Wohnungen häufig eben als Ferienwohnung vermietet werden. Das wissen wir, wenn wir auf Plattformen wie Airbnb unterwegs sind. Und das ist ein Riesenskandal, gegen den man unbedingt jetzt was machen muss.
In Berlin gibt es dafür das sogenannte Zweckentfremdungsverbot. Wer eine Wohnung nicht regulär vermietet, sondern zum Beispiel als Ferienwohnung, braucht eine Genehmigung. Es gilt seit 2014. 2018 hat der Senat es nochmal verschärft. Eine Anfrage des linken Abgeordneten, sie ist bisher unveröffentlicht, liegt aber dem RBB vor, zeigt nun, rund 1100 Ferienwohnungen, die Vermieter schon vor dem Gesetz betrieben haben, sollen wieder als normale Wohnungen vermietet werden. Bei etwa 300 Wohnungen sei das bereits geschehen. Die meisten liegen demnach in Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Glaubt man Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein, weiß die Stadt aber gar nicht, wo überall Ferienwohnungen sind.
Man muss bedenken, dass bis zum Jahre 2018 keine Registriernummern notwendig waren. Das heißt, bis dahin hatten sich ja schon sehr viele gewerbliche Anbieter eben auf dem Markt getummelt, sodass wir vermuten, dass die Dunkelziffer viel, viel höher liegt.
Bartels findet, der Senat muss mehr tun, damit es keine illegalen Ferienwohnungen gibt. Es brauche ein digitales System, das Ferienwohnungen erfasst. Und mehr Personal.
Man müsste auch Hauskontrollen machen und gucken, ob diese Wohnungen, die rückgeführt wurden, tatsächlich vermietet wurden.
Der Unternehmer Stefan Barré hat auf das Thema eine andere Perspektive. Er betreibt mehrere Ferienwohnungen in Berlin-Moabit.
Um die Wohnungsnot zu verbessern, muss man möglichst viel Wohnraum bauen. Und jetzt ist man losgegangen und hat gesagt, da sind 6000 Ferienwohnungsbetreiber. Und man tut so, als wenn man die hart bekämpft, dann würde man das Problem lösen. Und das ist nicht so.
Für das Zweckentfremdungsverbot des Senats ist er aber trotzdem, denn
meine Wohnungen sind hauptsächlich im Gewerberaum und damit haben wir mit der Wohnungsnot so gar nichts zu tun. Es gibt allerdings auch Ferienwohnungen im Wohnraum.
Und nur solche Ferienwohnungen, die dem Wohnungsmarkt neu entzogen werden, seien ein Problem. Der linken Abgeordnete Niklas Schenker sieht das völlig anders.
Ich bin eigentlich der Auffassung, dass wir Ferienwohnungen in Berlin komplett verbieten sollten. Es gibt ja auch Hotels in der Stadt, die man nutzen kann.
So weit geht Sebastian Bartels vom Mieterverein nicht. Einen Bedarf für legale Ferienwohnungen gäbe es durchaus.
Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass dieser Bedarf, wenn er unreguliert bleibt, nicht den gesamten Markt überrollt.
Es ist wohl eine Frage der Balance zwischen dem Schutz von Wohnraum und wirtschaftlichen Interessen.
Felix Leitmeier über hunderte Ferienwohnungen, die bald wieder regulär gemietet werden könnten.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Aufschwung in Sicht, so lautet das Fazit dieser Woche aus den Glaskugeln mehrerer Wirtschaftsinstitute. Es gab etliche Prognosen, die darauf hindeuten. Der Börsenwochenrückblick von Wirtschaftsreporterin Alina Leimbach beginnt denn auch mit einem optimistischen Ton.
Die deutsche Wirtschaft ist mit Schwung in dieses Jahr gestartet,
konstatierte Timo Wollmershäuser, der Konjunkturchef des Münchner IFO-Instituts. Das IFO und mehrere andere Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognosen in dieser Woche nach oben korrigiert, zum Teil deutlich. Wollmershäuser ist zuversichtlich,
dass die deutsche Wirtschaft die Krise hinter sich gelassen hat, dass der Tiefpunkt erreicht wurde.
Wegen vieler Unsicherheiten wird das in diesem Jahr, so glaubt er, noch nicht so deutlich durchschlagen. Das IFO rechnet für 2025 mit 0,3% Wachstum. Im kommenden Jahr soll es dann deutlich nach oben gehen, um 1,5%. Die Gründe: das angekündigte massive Investitionsprogramm der neuen Bundesregierung. Auch der private Konsum spielt eine wichtige Rolle. Das Geld sitzt wieder etwas lockerer. Doch Jürgen Michels, Chefvolkswirt der Bayern LB, warnt.
Wir haben gesehen, es wurden zunehmende Einkommen generiert durch Lohnsteigerungen, aber es wurde alles gespart. Und jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, ja, es kommt etwas Hoffnung zurück. Man darf aber nicht ganz außer Acht lassen, es gibt Unternehmen, die entlassen derzeit. Das heißt, der Arbeitsmarkt hat eine gewisse Schwächephase und da sieht man normalerweise auch noch eine gewisse Vorsicht.
Zudem hatte sich die Stimmung vieler Unternehmen zwar verbessert, doch die Laune ist noch längst nicht wieder im grünen Bereich. Experten erklärten das starke Wachstum im ersten Quartal zudem auch mit vorgezogenen Bestellungen wegen der drohenden US-Zölle. Dennoch sagt auch Michels:
Generell sehen wir aber hier, dass man mit der neuen Regierung auch so eine gewisse Hoffnung hat, es tut sich was im Lande, dass wir hier eine gewisse Belebung bekommen.
Damit das Wachstum in Deutschland nachhaltig bleibt, hat die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in dieser Woche Empfehlungen vorgelegt. Im 150 Seiten starken Lagebericht findet sich gleich ein ganzer Batzen an Maßnahmen für Deutschland. Bürokratieabbau, eine Verbesserung der kommunalen Finanzlage, eine weitestgehende Abschaffung von Minijobs bis auf Schüler und eine Verbreiterung der Steuereinnahmenbasis. Das meint laut OECD Ende der Ausnahmeregeln etwa bei der Erbschaftssteuer oder bei den Vergünstigungen bei der Kapitalertragssteuer. Mit den neuen Einnahmen sollten laut OECD die zu hohen Steuern auf Arbeit abgesenkt werden. Anleger auf dem Frankfurter Parkett ließen die guten Nachrichten weitgehend kalt. Die positiven Zeichen aus der Wirtschaft waren bereits eingepreist. Der DAX schloss das erste Mal nach Wochen wieder mit Wochenminus. Analysten hatten die Korrektur erwartet, denn so ganz passte die Rekordjagd der letzten Wochen nicht zu den zahlreichen Krisen, Kriegen und Zollstreitigkeiten.
Die Woche am Finanzplatz Frankfurt am Main, zusammengefasst von Alina Leimbach.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der B5 Nauen Richtung Berlin zwischen Havelpark und Falkensee-Dalgo sind Leute auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils einige Minuten mehr einplanen. In Wittenau wird die Straße Alt-Wittenau von 10 bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichborndamm voll gesperrt. Gropiusstadt, die Lipschitz-Allee, ist zwischen Fritz-Erler-Allee und Rudower Straße in beiden Richtungen wegen einer Sportveranstaltung gesperrt. Neukölln, die Karl-Marx-Straße, ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis heute Mittag in Richtung Britz gesperrt. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.40 Uhr. Israel und der Iran beschießen sich weiter gegenseitig. In der Nacht sind Dutzende iranischen Raketen in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv eingeschlagen. Auch in Teheran ist es zu Explosionen im Zentrum gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Israel wirft dem Iran vor, mit Angriffen auf zivile Ziele eine rote Linie zu überschreiten. Aus Jerusalem hieß es bisher, man greife nur militärische Ziele oder Atomanlagen an. Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das hat ein Regierungsvertreter mitgeteilt. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Außerdem wurde bekannt, dass die USA weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Bereits bei früheren Attacken haben amerikanische Kampfjets und Marineschiffe die israelische Armee beim Abfangen von Raketen unterstützt. Die USA haben im Nahen Osten aktuell rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert, auf Stützpunkten unter anderem in Katar und in Bahrain.
Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. In Berlin haben landeseigene Wohnungsunternehmen im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Wohnungen gebaut als im Jahr zuvor. Das steht in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken, die dem RBB exklusiv vorliegt. Demnach wurden 2024 nur rund 3.500 Wohnungen fertiggestellt, 20% weniger als 2023. Damit wurde die angepeilte Zielmarke von 6.500 neuen Wohnungen pro Jahr erneut verfehlt. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten hatten damals beschlossen, die Grenzkontrollen schrittweise abzubauen. Aus Schengen, René Henken.
Am Vormittag wird unter anderem das Europäische Museum in Schengen wieder eröffnet. Außerdem wird das komplett neu renovierte Schiff, Prinzess Marie-Astrid Europe, auf dem das Schengener Abkommen vor 40 Jahren unterschrieben wurde, eingeweiht. An der Zeremonie nehmen unter anderem der luxemburgische Außenminister Bettel, der Großherzog von Luxemburg Henri und die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger teil.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit im Berlin-Eiskeller 17 und in Potsdam 14 Grad. Mäßiger Wind aus Südost. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf mehr Wolken und kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 7.43 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Einen schönen Samstagmorgen. Ich bin Michael Castricius. Schengen. Eingeweihten klingt das nach Freiheit, nach offenen Grenzen, Bewegungsfreiheit. Schengen heißt ja das Abkommen, das am 14. Juni 1985, also vor genau 40 Jahren, zwischen den Benelux-Ländern, Frankreich und Deutschland geschlossen wurde. Vereinbart wurde der Abbau der Grenzkontrollen. In Kraft trat das Ganze 10 Jahre später. Derzeit gehören 25 EU-Staaten sowie 4 weitere Länder dazu. Heute wird in Schengen gefeiert, auch wenn etwa die deutschen Grenzen nicht grenzenlos offen sind. Seit 2015 wurden mehr als 400 Grenzkontrollen bei der EU-Kommission angemeldet. Mitfeiern wird auf jeden Fall Michel Gloden, der Bürgermeister des belgischen Ortes Schengen, in dem vor 40 Jahren dieses Abkommen unterzeichnet wurde. Schönen guten Morgen, Herr Gloden.
Ja, schönen guten Morgen hier aus Schengen.
Ist Ihnen trotz alledem nach Feiern zumute heute?
Ja, unbedingt. Immerhin feiern wir einen 40. Geburtstag und vor allem in Zeiten, wo Schengen sehr häufig in Frage gestellt wird, meiner Meinung nach unberechtigt, muss man aufmerksam machen und die Menschen immer wieder in Erinnerung rufen, dass Schengen eine einmalige Chance für Europa ist. Hier wurde vor 40 Jahren eigentlich europäische Geschichte gemacht und unterschrieben und vor allem die Menschen, die in Regionen leben, wie wir in Luxemburg, man hat eigentlich permanent Kontakt mit einer Grenze, obwohl ich das Wort eigentlich nicht sehr gut finde. Ich sage eher mit einem Nachbarstaat. Und dann ist es schon eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man einfach von einem Land ins andere fahren kann. Und deshalb, wir feiern, wir sensibilisieren, wir machen aufmerksam, wie wichtig Schengen ist.
Dann rufen wir in Erinnerung, was in diesen 40 Jahren zunächst geschah. Ihre berühmte Gemeinde Schengen liegt ja in einem Dreiländer-Dreieck zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland. Was hat sich seit damals für Ihre Einwohner konkret geändert?
Schengen wurde sehr berühmt. Schengen ist ein sehr kleines Winzerdorf. Schengen hat 700 Einwohner und Schengen war immer sehr beschaulich. Schengen ist auch immer noch sehr beschaulich. Es macht richtig Spaß, bei uns zu leben. Aber Schengen wird in der Tat besucht von vielen Besuchern aus ganz Europa, sogar aus der ganzen Welt. Und man erlebt eigentlich in Schengen, das untypisch, glaube ich, ist für ein kleines Dorf, man erlebt den internationalen Flair. Man hat Menschen, die nach Schengen kommen, weil sie vor allem von der Idee, von dem Geist von Schengen überzeugt sind. Man muss sich das so vorstellen. Vor kurzem ist ja Bulgarien und Rumänien neu in den Schengen-Raum aufgenommen worden. Und Sie können sich eigentlich nicht vorstellen, was das ausgelöst hat. Da kommen so viele Menschen nach Schengen, die sagen, wir sind einfach begeistert. Wir haben unendlich lange darauf gewartet, dass wir auch im Schengen-Raum sind. Und das bringt natürlich dem Ort sehr viele Gäste und auch so einen kleinen internationalen Flair. Sonst, was hat man auch in Schengen geändert? Natürlich die touristischen Infrastrukturen haben absolut geändert. Vor 40 Jahren hatten wir die Möglichkeiten nicht. Mittlerweile haben wir in Schengen, das wird auch heute eröffnet, ein sehr modernes, ein sehr neues und schönes Museum. Die Prinzessin Maria Stredi ist wieder in Schengen vor. Das heißt, man hat viele Möglichkeiten, ja, die Zeit in Schengen zu verbringen und den Geist von Schengen zu erleben.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass dieses so wichtige Abkommen in Ihrem kleinen, schönen Dorf Schengen unterzeichnet wurde und nicht etwa in Paris oder in Bonndorf?
Ja, das hat damit zu tun, dass die Mosel, der Fluss, der Deutschland und Luxemburg verbindet, mit Frankreich im Dreiländereck. Und man hatte ja die 5 Länder, wie Sie eben gesagt haben. Und das war eben halt das Dreiländereck und Benelux, die treffen sich dann eigentlich in Schengen. Und das war die Gelegenheit, dann eben halt in Schengen das Abkommen auf der Mosel, die eben halt ein Kondominium bildet, zu unterschreiben.
Als Bürgermeister dieser Gemeinde, die symbolisch für Reisen ohne Grenzkontrollen steht, stehen Sie für offene Grenzen ein oder können Sie verstehen, dass unter anderem Deutschland jetzt doch wieder kontrolliert?
Eigentlich können wir es in der Form, wie es stattfindet, nicht verstehen. Sie müssen bedenken, das Leben bei uns im Dreiländereck, das hat eigentlich sehr gut funktioniert, eben halt ohne Grenzkontrollen. Man kann als sehr gutes Beispiel erzählen, dass zum Beispiel in Perl, das ist dann die Nachbargemeinde in Deutschland, gibt es eine Schule und die heißt Schengen-Lizenz. Das ist eine Schule, wo 1000 Kinder, 1000 Jugendliche gemeinsam aus Deutschland, Luxemburg und auch teilweise aus Frankreich gemeinsam zur Schule gehen. Das heißt, die Idee von einem Europa ohne Grenzen wird da tagtäglich gelebt, nicht nur in der Schule, aber auch unter den Jugendlichen. Freundschaften entstehen und wenn man jetzt bedenkt, dass man tagtäglich eigentlich ja, sich einer Kontrolle selbst unterziehen muss, um nach Deutschland zu fahren, ist das schon absurd. Besonders wenn man bedenkt, wir haben in Schengen eigentlich 3 Möglichkeiten, um nach Deutschland zu fahren. Auf der Autobahn wird permanent kontrolliert und dann im Dorf selbst wird ja stundenweise kontrolliert. Und wenn man über Frankreich nach Deutschland fährt, wird überhaupt nicht kontrolliert. Und dann sagt man sich, ja, was soll das Ganze? Das macht ja keinen Sinn. Vor allem für die Pendler, die wirklich Tag für Tag kontrolliert werden. Also unsere Meinung ist ganz klar, oder meine Meinung ist ganz klar, Fernkontrollen an den Außengrenzen oder punktuell vielleicht auch im Inneren vom Land, das mag ja in Ordnung sein. Aber wirklich nicht an den Grenzen, wo die Menschen tagtäglich wirklich einfach nur genervt sind.
Sind Sie optimistisch, dass sich das widerlegt, dass Sie zumindest den 50. Geburtstag, sagen wir mal in 10 Jahren, vielleicht ohne Grenzkontrollen erleben werden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch immer überzeugt, dass Schengen tatsächlich momentan in Frage gestellt wird, aber auch durch den Druck von sehr vielen Ländern. Wir hatten am Dienstag hatten wir sehr viele, um nicht zu sagen fast alle europäischen Innenminister zu Gast, die auch in Schengen vor Ort sein. Und man hat wirklich gespürt, auch auf der politischen Ebene, dass aber Schengen sehr wichtig ist und dass auch die Politiker oder vor allem die Politiker eigentlich überzeugt sind, dass da irgendwas passieren muss. Das kann einfach nicht so bleiben. Wir treten meiner Meinung nach aktuell eine sehr wichtige Errungenschaft teilweise mit Füßen. Und man sagt ja immer, in Europa werden so viele Entscheidungen getroffen, die man eigentlich nicht nachvollziehen kann oder die man nicht mitkriegt. Hier haben wir ein Abkommen, das die Menschen kennen, dass das greifbar ist, dass man lebt und dass das außer Kraft teilweise gesetzt wird. Das ist nicht gut und ich bin wirklich überzeugt davon, dass das eine Momentaufnahme ist, die hoffentlich schnellstmöglich der Vergangenheit angehört.
Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie den heutigen Moment, den 40. Geburtstag des Schengen-Abkommens, schön feiern können. Schönen Dank, das war der Bürgermeister von Schengen, Michel Gloden. Einen schönen Tag.
Simons, merci. Danke sehr.
Au revoir. 7.50 Uhr, 10 Minuten vor 8. Vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und dem Iran haben die USA Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt. Sie sollen Israel unterstützen, berichtet USA-Korrespondent Wolfgang Landmesser.
Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das bestätigte eine Quelle aus Regierungskreisen gegenüber US-Medien, ohne operative Details zu nennen. Außerdem wurde bekannt, dass die USA weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Dabei geht es ausdrücklich nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Bereits bei früheren Attacken haben amerikanische Kampfjets und Marineschiffe die israelische Armee beim Abfangen von Raketen unterstützt. Die USA haben im Nahen Osten aktuell rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert, auf Stützpunkten unter anderem in Katar und in Bahrain. Der neu aufgeflammte Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat auch Folgen für diplomatische Initiativen. Eine für nächste Woche geplante Konferenz zu Israel und Palästina wird verschoben, laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Frankreich und Saudi-Arabien wollten auf der Konferenz einen neuen Anlauf für eine Zwei-Staaten-Lösung starten. Die für Sonntag geplanten Verhandlungen mit den USA über ein neues Atomabkommen hat der Iran nach den israelischen Angriffen abgesagt.
Wolfgang Landmesser aus Washington. 5 Tage lang haben in Nizza Vertreter von 170 Staaten sowie 30 internationalen Organisationen darüber gesprochen, wie man die Meere besser schützen kann. Oft scheitern solche Verhandlungen, wenn es ums Geld geht. Im Fall der UN-Ozeankonferenz haben die französischen Gastgeber zumindest sinngemäß verkündet, der Kampf um die Ozeane sei gewonnen. Ist das so? Frankreich-Korrespondentin Caroline Düller.
Also Nizza hat durchaus ein paar entscheidende Erfolge gebracht. Vor allem, dass die Ratifizierung des UN-Hochseeschutzabkommens Fahrt aufnimmt. Denn in Nizza sind genug Ratifizierungszusagen zumindest zusammengekommen, damit dieses Abkommen Anfang nächsten Jahres in Kraft treten kann. Wobei man dazu sagen muss, dass die französischen Gastgeber eigentlich gerne schon in Nizza diese Ratifizierung verkündet hätten. Dieses Abkommen gilt als Grundlage, um jenseits nationaler Zuständigkeiten etwa Meeresschutzgebiete auszuweisen und auch gegen illegale Fischerei vorzugehen. Und dass es diesen Rückenwind für das Abkommen gab, das sehen viele auch als Erfolg für den Multilateralismus als solchen und insofern auch als Signal in Richtung von US-Präsident Donald Trump. Und als Reaktion auf dessen Alleingang beim Tiefseebergbau haben sich hier in Nizza auch weitere Staaten einer Koalition angeschlossen, die sich für ein Moratorium beim sogenannten Deep Sea Mining einsetzt, die also sagen, Wir machen das nicht, bevor wir nicht mehr wissenschaftliche Erkenntnisse über die Folgen haben.
Erfolge sehen die einen, Umweltschützer aber sehen die Ergebnisse mit gemischten Gefühlen.
Viele sagen, dass sie die Abschlusserklärung vor allem im Bereich Fischerei und Fischereisubventionen viel zu schwach finden. Sie hätten sich mehr Fortschritte gewünscht, Subventionen abzubauen, die sie als schädlich für eine nachhaltige Fischerei betrachten. Und sie sehen es auch sehr kritisch, dass das Thema fossile Energieträger in dieser Abschlusserklärung überhaupt nicht vorkommt, denn sie sagen, man kann Klima und Ozeane nicht getrennt denken und deshalb hätte auch eine Ozeankonferenz die klimaschädlichen Energieträger zumindest mal aufgreifen müssen. Generell muss man auch nochmal erklären, dass in Nizza keine bindenden Beschlüsse gefasst wurden. Wichtig waren hier die freiwilligen Selbstverpflichtungen, die die Staaten mitgebracht haben. Und da sagen Umweltschutzorganisationen jetzt eben auch ganz klar, die müssen auch umgesetzt werden. Und ein letzter wichtiger Punkt ist die Finanzierung, denn die Finanzierungslücke, gerade beim Ozeanschutz, die ist extrem groß und daran hat auch Nizza nichts geändert, trotz einiger Zusagen, die es hier gab.
Allerdings konnten in Nizza konkrete Projekte auf den Weg gebracht werden.
Erstmal haben viele Staaten angekündigt, ihre Meeresschutzgebiete auszuweiten und das ist ein wichtiger Schritt hin zu dem Ziel, bis 2030 insgesamt 30% der Meere und Ozeane unter Schutz zu stellen. Vor Nizza war es so, dass weltweit 8% der Meere und Ozeane unter Schutz standen. Mit den Ankündigungen hier sind wir jetzt bei ca. 11%. Das ist natürlich immer noch ein weiter Weg bis zu diesem Ziel, aber ein Anfang ist gemacht. Außerdem will zum Beispiel die UNESCO 10.000 Handelsschiffe dafür gewinnen, wissenschaftliche Daten zu sammeln. Und mit dem Starfish-Barometer soll jetzt jedes Jahr ein umfassender, wirklich Open-Data-Bericht den Zustand der Meere öffentlich machen.
Caroline Diller über die Ergebnisse der UN-Ozeankonferenz in Nizza.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Passend zum Badehosenwetter an diesem Wochenende beginnt in Berlin und Brandenburg die Open-Air-Saison der Bühnen. Das Hans-Otto-Theater in Potsdam hatte sich für seine Premiere gestern auf der Sommerbühne am Tiefen See mal wieder das beste Wetter ausgesucht. Und wiederum passend zum aufgeführten Stück, der tollste Tag. Theaterkritikerin Barbara Behrendt war vor der schönen Seekulisse. Schönen guten Morgen, Barbara.
Schönen guten Morgen.
Was war das für ein Stück, der tollste Tag?
Das ist ein Stück von Peter Turini und der ist bekannt für seine gesellschaftskritischen Volksstücke und so ist es auch bei Der tollste Tag aus den 70er Jahren. Das ist eine Überschreibung von Beaumarchais berühmter Komödie Der tolle Tag oder Die Hochzeit des Figaro aus dem 18. Jahrhundert, die ja dann bekanntlich Mozart zu seiner Oper veranlasst hat. Und schon bei Beaumarchais ist es ja eine Komödie, die den Adel verhöhnt und Figaro, der Diener des Grafen, will Susanne, die Dienerin der Gräfin heiraten. Der Graf weist dem Paar ausgerechnet ein Zimmer zwischen den Gemächern von Graf und Gräfin zu, sodass der leicht zu Susanne kann, auf die er selber ein Auge geworfen hat und die Gräfin wiederum ist in den Diener Cherubin verliebt. Das ist eine Intrigen- und Verwechslungskomödie, in der Figaro den Grafen mit seinem Witz dann überlistet. Und Turini hat das aber nicht geglaubt, dass die Mächtigen am Ende von den Rechtlosen übertrumpft werden. In seinem tollsten Tag geht's viel böser zu und es gibt auch ein brutales Ende.
Und da klingt Politik durch. Hat die Regisseurin Alta Rast das tatsächlich politisch kritisch inszeniert?
Ja, sie findet so eine Art Mittelweg, denn es ist Sommertheater. Das wäre ein Verstoß gegen die heiligen Theaterregeln, hier jetzt ganz bitter zu enden. Sie hält sich erstmal an den skeptischen Turini. Figaro wird vom korrupten Gericht verurteilt. Der Graf wird dann aber nicht brutal ermordet, sondern aus dem Fenster in den See geworfen. Das ganze Schloss ist froh, dass er weg ist. Der Graf, er steht dann als Dienstmädchen wieder auf und ist selber quasi am Ende der Nahrungskette. Das ist ein bisschen harmlos, aber doch auch eine witzige Idee, die man ja auch als so einen surrealen Wunschtraum lesen kann.
Welche Rolle spielt da die Naturkulisse? Landet der Graf tatsächlich im See?
Also er landet nicht wirklich im See, aber man hört, und das ist schön gemacht, so ein lautes Platschen und spritzt tatsächlich Wasser hinter der Bühne vor. Und die spanisch angehauchte Bühne mit ihren orangen Bäumchen und so einem gigantischen Neptunbrunnen passt auch perfekt zum rosa Sommerhimmel. Am Bühnenrand sitzt außerdem eine Pianistin, die einiges zu tun hat, denn die Musik ist doch ein wichtiges Mittel an diesem Abend.
Welche Musik wird denn da gespielt?
Ja, viel Mozart eben, aber Adriana Alteras versucht zum Glück jetzt nicht, das Ensemble zu perfekten OpernsängerInnen zu machen, sondern das ist ganz charmant. Sie lässt sie die Arien ansingen und missverstehen und kommentieren und das klingt so.
Ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Es geht mir im Prinzip genauso. Also, wenn, also dann schlägt das Herz so wahnsinnig schnell und dann nichts. Ich heiße gar nicht Angela, ich heiße Ingrid.
Ja, und der Abend hat ein wirklich schönes Timing zwischen Musik und Dialog und spielt auch mal ins Heute an, zum Beispiel auf den ehemaligen Bundeskanzler, der ja in Potsdam wohnt und tatsächlich im Publikum sitzt, Olaf Scholz. Und das ist eine wirklich heitere, pointierte Typenkomödie, jetzt nicht besonders tiefsinnig, aber doch wirklich schöne Sommerunterhaltung mit einem sehr gut aufgelegten Ensemble.
Klingt nach einem schönen Abend am See. Der tollste Tag von Peter Turini in der Regie von Adriana Alteras bis Mitte Juli. An vielen Abenden noch auf der Sommerseebühne des Hans-Otto-Theaters in Potsdam. Schmackhaft hat uns das Theaterkritikerin Barbara Behrendt gemacht. Danke, Barbara.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A9 Richtung Berlin zwischen Niemek und Beditz liegt verlorene Ladung. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. In Wittenau wird die Straße Alt-Wittenau von 10 bis 20 Uhr zwischen Hermsdorfer Straße und Eichborndamm voll gesperrt. Grund ist ein Straßenfest.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Israel und der Iran haben bis in die Morgenstunden ihren gegenseitigen Beschuss fortgesetzt. Das melden Behörden aus beiden Ländern. Der Iran hatte am späten Abend den ersten Gegenangriff mit Raketen auf Israel ausgeführt. Markus Wolf.
Israels Militär sprach von Dutzenden Raketen, die in der Nacht aus dem Iran abgefeuert wurden. Die Luftwaffe sei im Einsatz gewesen, um einige der Geschosse abzufangen. Augenzeugen in Jerusalem und Tel Aviv berichteten von zahlreichen Explosionen. Laut Medien gab es erneut mehrere Verletzte. Auch im Iran war in der Nacht die Luftabwehr aktiv. Nach Angaben staatlicher Nachrichtenagenturen gab es Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Bei den nächtlichen israelischen Angriffen soll auch der Flughafen Mehrabad in Teheran getroffen worden sein.
Politikerinnen und Politiker in der EU haben besorgt auf die Angriffe zwischen Israel und dem Iran reagiert. Die EU-Außenbeauftragte Kallas forderte von allen Seiten Zurückhaltung. Verständnis für den israelischen Angriff kommt vom Chef der EVP-Fraktion Weber. Er betonte in der Welt am Sonntag, Israel führe einen wichtigen Kampf gegen den islamistischen Terror. Noch weiter geht die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Sie sagte, der Angriff Israels auf den Iran bedeutet letztlich auch mehr Sicherheit für Europa. Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. Der brandenburgische Innenminister Wilke hat sich für gemeinsame Grenzkontrollen mit Polen ausgesprochen. Das hat er am Abend RBB 24 Brandenburg aktuell gesagt.
Klar ist, das deutsch-polnische Verhältnis ist für uns essentiell. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, statt jetzt hier gegenseitig Grenzkontrollen einzuführen, durchaus auch gemeinsame Kontrollen mit polnischen und deutschen Kollegen, wo man dann auch Verfahrenssicherheit hinbekommt an der Grenze und gleich die Fälle auch gut bearbeitet und geklärt bekommt.
Der Innenminister von Brandenburg, René Wilke, parteilos. In Luxemburg wird heute mit einem Festakt an die Unterzeichnung des Schengener Abkommens vor 40 Jahren erinnert. An den Feierlichkeiten nimmt unter anderem die saarländische Ministerpräsidentin Redinger teil.